Herzlich willkommen hier beim Podcast Zum Glück selbstständig, dem inspirierenden Podcast für Frauen, die mit Herz und Verstand gründen wollen. Dein Podcast für deinen Sprung in eine Selbstständigkeit, die dich erfüllt. Heute habe ich die wunderbare Anne zu Gast. Die Anne hat sich ihren Traum vom eigenen Blumenladen, eigentlich muss man sagen Blumenschokoladenladen, die Kakaoblüte in Leipzig, vor 10 Jahren erfüllt. Sie hatte einige Hürden zu überwinden, um überhaupt zu eröffnen, war damals schon Mama und hat später noch ein zweites Kind bekommen. Mittlerweile ist sie ja nun schon 10 Jahre selbstständig, hat einiges zu erzählen und wird auch Einblicke geben, wie ihr Alltag im Laden sich heute gestaltet, was sich da alles verändern musste, wie sie Corona überstanden hat und wie sie alles mit dem Familienleben vereinen kann. Es sind unglaublich wertvolle Tipps und Einblicke, die sie hier gibt, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Viel Spaß beim Interview. Hallo liebe Anne, schön, dass du dabei bist.
Hallihallo.
Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, damit die Zuhörer und Zuschauer wissen, wer du so bist? Denn uns begleitet ja wirklich schon eine echt lange Freundschaft. Du bist ja eine meiner ältesten Freundinnen und wir haben zusammen ja ein ganzes Stück Weg schon gemeistert und uns auch gegenseitig geholfen und begleitet. Deswegen freue ich mich total, dass du da bist, und lass dich kurz selber sprechen.
Ja, hi. Ja, ich freue mich auch, mal deine Interviewpartnerin sein zu dürfen, wirklich sehr. Und ja, wir kennen uns, wie du selber schon gesagt hast, sehr lang. Damals war ich noch nicht selbstständig, habe mich dann irgendwann, oh Gott, lass mich kurz überlegen, ich war ein bisschen über 30 selbstständig gemacht als Floristin mit einem Blumengeschäft, in dem nicht nur Blumen und Pflanzen, sondern auch Schokoladen und ähnliches leckeres Zeug verkauft wird. Macht das jetzt seit, 10 Jahre wird der Laden dieses Jahr.
Wow.
10 Jahren, genau. Es ist eine ganz schön lange Zeit schon. Im Großen und Ganzen noch recht erfolgreich, sag ich mal, mit Höhen und Tiefen, aber das gehört dazu.
Und was natürlich auch für viele interessant ist, du warst nicht mehr kinderlos, als du gegründet hast. Und eigentlich, also ist in der Phase, wo du warst, das darfst du kurz mal sagen, für viele dann eher der Moment, wo man sagt, das schiebt man auf später. Aber für dich war es der Moment zu sagen, jetzt.
Ja, das hatte mehrere Ursachen. Also zum einen sind wir aus Baden-Württemberg nach Sachsen gezogen, nach Leipzig. Kurz danach bin ich schwanger geworden, habe mein erstes Kind gekriegt, Jagonja, und bin dann erstmal 2 Jahre zu Hause gewesen. Während der Schwangerschaft habe ich in Leipzig 4 als Floristin gejobbt, einfach auch um mal zu sehen, was es da so gibt. Ich bin wirklich so durch die Blumenläden getingelt, um mir das anzuschauen, habe nebenbei gearbeitet und habe dann, nachdem ich beschlossen habe, so jetzt kann das Kind zur Tagesmutter, Kindergarten war noch kein Thema, wirklich auch, habe ich so für mich beschlossen, ich möchte so dieses ganze Abhängigsein von einem Arbeitgeber nicht mehr. Es war aber davor schon klar, dass ich mich selbstständig mache. Als wir umgezogen sind, war schon der Gedanke da, dass ich das auch in Leipzig so machen möchte. Es war nur noch nicht ganz klar, wann. Aber nach der Schwangerschaft und nach der Zeit zu Hause mit dem Kind war eigentlich klar, okay, ich tue mir das jetzt nicht nochmal an mit diesem Bewerbungsmarathon und ja, dieses, ist doch eher ein schwieriges Klientel, so die Floristen, weil es immer sehr kleine Geschäfte sind und immer viele Emotionalitäten auch eine Rolle spielen seitens der Chefetagen. Und deswegen dachte ich so, das mache ich jetzt nicht nochmal, mache mich gleich selbstständig, in Anführungsstrichen. Es klingt so spontan ist es natürlich nicht gewesen, aber ja, genau, das war der Plan.
Das war die Zündung, ne? Also ich kann mich da auch gut dran erinnern. Ja, und du hast es ja auch, wenn ich mich dran erinnere, auch sehr gut vorbereitet, ja? Das war jetzt kein Schnellschuss, sondern ich kann mich erinnern, dass wir auch Businesspläne durchgesprochen hatten, weil ich hatte meinen Laden ja dann schon gegründet. Wann hast du gegründet, sag's nochmal?
2013 war das.
2013, genau. Und ich hatte ja 2009 gegründet. Und dann haben wir natürlich schon das ganze Prozedere durch mit Businessplan erstellen und so weiter. Ja. Aber da gab es ja eigentlich schon die erste Hürde. Erzähl mal.
Naja, die erste große Hürde war im Grunde, dass man als Frau mit Kind in diesem Business, also Blumenladen, ganz platt gesagt, keine Finanzierer findet, keine Banken, die einen unterstützen wollen. Also die einzige Bank, die da tatsächlich in Frage kam, war die Sächsische Aufbaubank, die SAB, die aber eine Bearbeitungszeit von einem halben Jahr hat. Also wo dann einfach auch klar war, okay, so viel Zeit habe ich nicht, wenn ich eine Ladenfläche gefunden habe, wo ich das machen möchte, kann ich zum Vermieter kaum sagen, also in einem halben Jahr bin ich dann da, wenn ich Glück habe und die SAB segnet es ab und gibt mir den Kredit, sodass es dann leider tatsächlich notwendig war, dass ich den Kredit über meinen Mann genommen habe. Also der Mann hat den Kredit genommen. So. Immer ziemlich blöd, finde ich, weil man macht sich ja in einer gewissen Form dann doch abhängig. Gut, wenn man einen Mann hat, der das dann nicht so sieht, ne? Der das nicht irgendwie ausnutzt. Aber grundsätzlich war das von zwei oder drei Banken so die Ansage, nee, also in diesem Bereich, auch vom Arbeitsamt kam diese Ansage, in diesem Bereich gibt es zu viel Marktteilnehmer, es gibt zu wenig Platz für mich als Floristin und vor allen Dingen, was halt auch immer ein Thema war, das Kind. Ne? So ein Kind ist immer ein Argument dagegen.
Also tatsächlich, da kann ich ja auch aus dem Nähkästchen plaudern, war das ja bei mir ähnlich und ich hatte noch kein Kind. Ich habe auf den Kopf zugesagt bekommen und ich hatte einen super Businessplan. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal so die Randinfo, wenn es um Ladengeschäfte geht. Das ist schon ein hartes Brot, da eine Finanzierung zu bekommen. Das ist so die erste Hürde, dass mir auch gesagt wurde, obwohl jetzt die IHK gesagt hat, endlich mal ein Konzept, was gut ist. Und du hast ja auch Mischkonzept, ja, also nicht nur eine Sache, sondern verschiedene sehr, sehr hochwertig auch. Und von deinen Ideen her, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, ja, was Besonderes, ja. Und trotzdem haben die dann zu mir gesagt, also ihnen können wir den Kredit nicht geben, weil ich war ja praktisch Berufsanfänger, aber ihrem Mann kann man geben. Und
Ja,
so
ne?
kamen wir dann am Ende auch nicht dran vorbei. Und ich weiß, wie du dich gefühlt hast, weil mir ging es ja ähnlich. Das ist ein Scheißgefühl. Wenn man jemand ist, der lieber die Sachen selber macht, ne? Wenn man ein großes Unabhängigkeitsbedürfnis in sich hat, was jetzt unsere Erziehung natürlich gemeinsam hat, dann ist das irgendwie nicht das Beste. Aber auch wieder so eine Prüfung, willst du es wirklich? Gehst sogar den Schritt, den du eigentlich nicht willst.
Ja, es ist halt schade, dass einem ja seitens der Leute, die das entscheiden, was ja in der Regel bei Banken zumindest auch häufig die Männer sind, dann eben das auch nicht zugetraut wird oder einfach nicht zugesprochen wird, dass man sich als Frau in der Form selbstständig macht und das auch als erfolgreich machen kann. Und ich denke mir dann immer, okay, ich meine, gut, bei Cafés, da gibt es solche und solche, aber gerade bei Blumengeschäften, es sind in der Regel Frauen. Also ich kenne kaum Männer, die das machen wollen und müssten die alle diesen Weg gehen, habe ich mir dann damals echt die Frage gestellt, mussten die das alle über ihren Mann finanzieren oder keine Ahnung, wie macht man das dann, ja? Das erklärt dann halt auch keiner, ne? Du musst diese Erfahrung irgendwie machen und dann irgendwie einsortiert kriegen und schauen, dass du es trotzdem hinkriegst.
Und du hast es geschafft. Und du hast es auch wirklich sehr erfolgreich geschafft. Das muss man schon sagen. Beschreib mal kurz die Säulen, die du jetzt für dich dann ausgesucht hattest. Weil,
Du meinst jetzt im Laden,
ja,
was
genau,
ich.
mit dem Laden, weil du machst ja schon besondere Sachen.
Ja, also die Grundidee war, und deswegen hatte mir diese Erfahrung in den verschiedenen Blumenläden da auch sehr geholfen, die ich gemacht habe, bevor ich dann mich selbstständig gemacht habe. Die Grundidee war, ich möchte was anbieten, was die anderen Blumengeschäfte nicht anbieten. Das war zum einen eben diese Floristik, die ich anbiete, die eben nicht so 0815 ist. Also bei mir gibt es nicht die Standardblumen, die Lilien, die Nelken und na gut, Rosen gibt es schon manchmal, aber dann auch die schönen, nicht die 0815, sondern bei mir gibt es eben, ja, wenn Leute bei mir im Blumenladen stehen, dann sagen die immer, ich hätte gern einen Strauß, der aussieht wie von der Wiese. Und das ist so im Grunde, was es am ehesten noch beschreibt. Eben nicht so die Standardblümchen, die aber trotzdem frisch sind und lang halten. Also ich tue mich auch schwer, auf dem Großmarkt einzukaufen. Das mache ich eben nicht aus Gründen. Ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass meine Händler, die ich da aufgetan habe, für mich bessere Qualität bieten. Das ist auch ein Argument, das immer sehr von meinen Kunden geschätzt wird. Und dann natürlich, und das war eben auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein, naja, so ein so ein Kompromiss, den ich eingegangen bin, denn ursprünglich, ganz ursprünglich, bin dann schnell davon abgekommen, wollte ich Kaffee und Blumenladen machen. Ich habe dann die Schokoladen angeboten, die ich übrigens bei dir alle kennengelernt habe,
Ja, das
inklusive
stimmt.
Blumenladen.
Das stimmt.
Das war ja sehr schön und sehr praktisch, dass ich da quasi schon wusste, was ich haben will und was man anbieten kann, was gut ist. Genau, und das hat erst so ein bisschen für Irritation gesorgt, haben die Leute aber ganz schnell gemerkt, das macht irgendwie Sinn, da was anzubieten, was im Grunde sich beides gut verschenken lässt. Ja, und so hat sich peu à peu das auch erweitert. Also es ist eben die Floristik, die eben nicht so 0815 ist, keine Gerbera, keine Nelken, aber
Wie hast du
dafür.
immer gesagt, du hast ja immer so einen Spruch rausgehauen, 10 Tulpen in der, oder irgendwie so in dem Bund.
Also
Weißt du?
du meinst jetzt hier diese
Der Klassiker.
der Klassiker, ja. Ja, nee, eben genau sowas nicht. Ich habe eben dann doch das, was die anderen nicht haben. Ne? Und der Witz ist, all das, was ich anbiete, kann im Grunde jeder andere Florist in Leipzig auch anbieten. Sie machen es aber nicht. Also die sind einfach so. Ja, so eng in dem, was sie gelernt haben und was sie da auch weiterhin so anbieten möchten, dass sie das eben nicht machen. Und das ist eben, was mich dann aus der Masse hebt, so im Umkreis. Ja, und jetzt vor und während der Corona-Geschichte war es eben auch so, dass dann diese Zimmerpflanzengeschichte, also dieses Interesse an Zimmerpflanzen so gewachsen ist. Da gab es ja so einen richtigen Trend, wo dann alle möglichen verrückten Züchtungen an Zimmerpflanzen plötzlich total interessant wurden. Und da, also es war davor auch schon so, dass ich da eben mehr Infos bieten konnte als der normale Florist, aber jetzt, da habe ich es wieder ganz extrem gemerkt. Ich kenne mich eben mit Pflanzen gut aus. Ich bin gelernte Gärtnerin und ich kann mit Pflanzen sehr gut, das ist eben so mein Ding, und kann eben entsprechend auch da informieren und beraten. Und das haben die Leute schon auch zu schätzen gewusst. Also das hat man gemerkt, dass da die zu mir kommen und ja, alles Mögliche fragen, auch wenn die Pflanzen krank sind und so. Und das bindet natürlich Kunden auch, ne, wenn die wissen, zu der kann man kommen und die kann man alles fragen.
Und vor allen Dingen, man kriegt auch eine Antwort. Ja, Fragen ist ja das eine, aber man kriegt eine Antwort, mit der man was anfangen kann.
Das stimmt. Ja, das macht schon was, ne?
Und dann klappt es auch noch. Aber du machst ja, wenn ich mich recht entsinne, machst du doch auch noch Pflege in Büros oder Lieferungen. Wie war das? Es ist ja nicht alles.
Genau, nee, das hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Das war auch nicht von Anfang an so. Aber ich habe jetzt diverse Arztpraxen, Friseure und Tattoo-Studios auch dabei, wo ich Blumen liefere. Genau, die dann jede Woche ihre frischen Blumen bekommen. Und ja, das funktioniert ganz gut, auch mit Hilfe meines Mannes tatsächlich. Ohne den würde einiges nicht laufen, aber so einen braucht man dann halt auch. Das hilft schon ganz gewaltig.
Jetzt sag mal, was wir gar nicht gemacht haben, wie heißt denn eigentlich jetzt dein Laden? Weil du hast ja
Oh, ja,
eigentlich diese
genau.
beiden Zweige sogar im Namen vereint.
Richtig, genau. Das war ja so der Gedanke, dass man ja das auch ein bisschen als Wiedererkennungswert auch im Internet und so weiter finden sollte. Deswegen dachte ich, ich verbinde das, was ich am liebsten mag, Schokolade und Blumen, und deswegen ist das die Kakaoblüte.
Voll schön. Also, ihr Lieben, in Leipzig, die Kakaoblüte.
Genau, Kakaoblüte. Und zwar mit 2 C, das ist immer ganz wichtig. Der
Also
gemeine Sachse
vorne
will es
und
immer
in der
mit
Mitte
K
C.
schreiben. Genau, vorne mit C und in der Mitte mit C.
Aber wir verlinken dich auch. Also keine Sorge, wir verlinken dich.
Cool.
Lass uns mal in den nächsten Schritt, du hast es nämlich schon angedeutet, reingehen. Das war jetzt, also du hast natürlich die Kleine und du standst im Laden. Also ihr habt es schon miteinander gelöst. Du hast ja gerade
Ja.
gesagt, also
Ja.
dein Mann ist ja da stark involviert.
Ja. Der hat Gott sei Dank von Anfang an immer alles mitgemacht und mich unterstützt. Das ist, ich weiß, dass es das nicht immer so ist, aber das ist wirklich sehr wichtig, glaube ich, wenn man da nicht sehr viele Federn lassen oder nicht mehr Federn lassen will, als man muss. Ich habe mich natürlich unglaublich ins Zeug gelegt am Anfang und habe, ich glaube, im Nachhinein betrachtet, zu viel gearbeitet. Also man hat wirklich ganz viel Energie reingesteckt, viel Zeit reingesteckt. Und ja, man Also ich hatte den Eindruck, ich muss mehr geben, um einfach ja, Aufmerksamkeit zu erregen und die Kunden zu binden. Im Nachhinein betrachtet weiß ich nicht, ob das tatsächlich in dem Umfang nötig gewesen wäre. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass eben die Familie zeitlich zumindest in den ersten 2 Jahren sehr hinten anstand. Ne? Das war da, war dann einfach mein Mann gefordert, dass der sich um so ziemlich fast alles gekümmert hat. Also so die das erste Jahr bei der Tagesmutter und das erste Jahr im Kindergarten dann, also war dann ein Jahr bei der Tagesmutter und danach im Kindergarten. Da hat eigentlich mein Mann hauptsächlich die Betreuung übernommen. Ne? Also ich bin natürlich abends nach Hause gekommen, das nicht, ich habe nicht im Laden geschlafen, aber manchmal fühlt es sich an. Aber es
Viel
war dann
Zeit
schon,
ist da halt nicht, ne?
ja, nee, viel
Das muss
Zeit
man
ist da
ganz klar
tatsächlich
sagen.
nicht. Und naja, es muss sich halt auch erstmal einpegeln. Ne? Man weiß ja nicht, worauf lässt man sich ein, wie lange dauert es, bis was passiert. Und ja, du hast ja keine Vorstellung, was auf dich zukommt. Du kennst ja im Grunde nur den Alltag als Arbeitnehmerin, den man vorher hatte, der wesentlich bequemer ist. Also es ist tatsächlich wesentlich weniger mit Vor- und Nacharbeit verbunden. Und das muss man natürlich auch alles irgendwie mit einplanen. Und das ist, was man viel auch zu Hause macht dann, ne?
Und kannst du dich erinnern? Ich glaube, wir hatten das ähnlich. Ich habe auch sehr viel Öffnungszeiten im ersten Jahr angeboten und habe das dann zurückgefahren. Wie hast du
Genau.
denn, also beschreib mal so einen Tag oder so einen Wochenalltag in dem ersten Jahr. Wie hattest du offen und du bist ja auch noch auf dem Großmarkt und so. Wie sah da dein Tag aus? Kannst du
Also
das
ich
noch?
habe, ja, soweit ich mich erinnere, ist ja schon ein bisschen her. Also im ersten Jahr hatte ich wirklich eine 6-Tage-Woche. Also Montag bis Samstag. Samstag nur in Anführungsstrichen einen halben Tag, aber das hat auch schon gereicht. Und in der Woche von 10 bis 18 Uhr, also wirklich auch 8 Stunden jeden Tag, ohne Mittagspause, was ich manchmal so ein bisschen bereue, aber da haben sich jetzt auch meine Kunden dran gewöhnt. Ich glaube, das kriege ich jetzt nicht mehr geändert. Aber das war tatsächlich auch der einzige, also wo ich damals sagte, das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, da wirklich das wirtschaftlich zu halten auch, ne? Du musstest ja einen gewissen Umsatz bringen, damit der Laden bezahlt ist, dass man sich selber irgendwie ein bisschen bezahlen kann und dass man nicht das Gefühl hat, man macht das völlig für umsonst. Und ja, das waren, glaube ich, so die ersten 2 Jahre. Also das erste Jahr auf jeden Fall, da habe ich viel zu viel gearbeitet im Verhältnis. Das hat sich dann auch irgendwann gerecht. Also ich bin dann auch mal, das war, glaube ich, ein Jahr später, zwischen Weihnachten und Silvester so krank geworden, dass ich glaube, 2 Wochen nicht aus dem Bett gekommen bin. Und ja, da ist mir dann auch erstmal klar geworden, dass es einfach so nicht weitergehen kann, dass es zu viel ist und dass man da die Zeiten irgendwie so anpassen muss, dass für mich was übrig bleibt. Ne?
Auch an
Genau.
Kraft, ne?
Ja,
Also das.
na klar.
Wie oft bist du dann zum Großmarkt? Also das kam ja noch on top bei dir.
Na klar. Ja, der Großmarkt war dann immer, also ich glaube, anfänglich habe ich das sogar versucht, wöchentlich hinzukriegen, dass ich Samstag früh, also vor Öffnung, Ladenöffnung, also vor um 9 nochmal auf den Großmarkt gefahren bin. Das heißt, ich bin dann so zwischen 6 und 7 auf dem Großmarkt gewesen. Bin dann in den Laden gefahren und dann bin ich irgendwann völlig fertig nach um 1 zu Hause gewesen. Also das Gute in Anführungsstrichen war, ich hatte halt keinen wirklichen Arbeitsweg. Mein Laden war nicht weit weg von meiner Wohnstelle. Das war
Großer
natürlich
Vorteil.
praktisch, aber es hatte natürlich auch den Nachteil, dass es, ja, wenn man es übertrieben hat, nicht schwer war, gleich am Laden zu sein. Ne?
Weil man ja
Dann
noch.
muss man wirklich Grenzen finden.
Weil es ist ja auch dein Baby, ne? Also man muss ja ganz klar sagen, wir haben das ja, das war ja von dir ein Traum, es war von mir ein Traum, ist von vielen anderen ein Traum. Und dann steckt man natürlich auch gerne die Energie rein. Und man hat ja oft auch das Gefühl, weiß nicht, wie es dir ging. So, jetzt musst du halt Gas geben am Anfang, damit es dann
Ja,
weniger wird, ne?
genau. Naja, einfach auch, du hast ja, zumindest hat man sich einmal so in diesem Businessplan so ein Zahlending überlegt. Also was zumindest bei mir völlig aus der Luft gegriffen habe, weil ich ja weil ich ja gar keine Vorstellung hatte, was das überhaupt am Ende oder überhaupt so am Wochenende oder am Monatsende bringen wird. Ja, das ist ja alles völlig so ein bisschen, naja, ausgedacht, sage ich mal, am Anfang.
Es sind Annahmen. Das ist ganz klar so. Jeder Businessplan beruht auf Annahmen. Du nimmst an, dass es so laufen kann.
Und das entspricht nicht meinem Charakter, mir irgendwas zu überlegen und zu hoffen, dass das klappt. Deswegen habe ich gerade am Anfang auch mich wirklich ganz schön verbissen in den Laden und dachte so, das muss jetzt wenigstens so grob hinkommen, wie ich mir das ausgedacht habe. Ja. Und das war natürlich, auf lange Sicht ist das ungesund, ne, wenn man so arbeitet. Also du musst halt auch gleichzeitig A, darauf achten, dass es dir dabei gut geht, und B, dass auch nicht unwichtig ist, deine Kunden dazu erziehen, dass du auch ein Mensch bist, der Pausen braucht und Urlaub braucht und mal ein langes Wochenende haben möchte und so.
Ja.
Und auch mal krank werden darf, auch das.
Ja. Ja. Dann sind wir doch eigentlich schon beim nächsten Thema. Zum einen nochmal eine Zwischenfrage. Weißt du, kannst du in etwa sagen, nach wie viel Jahren du wirklich auch sagen konntest, ich bin jetzt lukrativ, ich bin jetzt also rentabel.
Mit rentabel
auch Gehalt abziehen, also ein Gehalt auszahlen kannst.
Ich würde gerade sagen, so dass man auch so ein bisschen was davon hat. Ja.
Ja.
Also ich würde sagen, nach dem ersten Jahr war ich stabil in den schwarzen Zahlen, also so, dass ich ungefähr plus minus auf null rauskam. Ich hatte mir für 2 Jahre mit dem Kredit Platz eingeräumt, also so, dass ich sage, ich kann dann eben in der Zeit von dem Kredit leben und musste das tatsächlich im zweiten Jahr kaum noch. Also da war ich so ab dem zweiten Jahr war ich so, dass ich sagen konnte, okay, ich kann mir jetzt so viel rausnehmen. Naja, also ich sag mal, ein normaler Angestellter würde das nicht als Gehalt akzeptieren für eine ganze Woche Arbeit, aber es war so viel, dass ich sage, es hat sich jetzt nicht entwickelt, dass ich das nicht mehr machen möchte oder so.
Man sagt ja in der klassischen BWL, nach 3 bis 5 Jahren ist man im grünen Bereich. Ja, also auch das ist dann für viele dann so, oh, was? Erst zu lange, aber deswegen, das ist schon normal und das ist eigentlich auch schon gut, ja, nach einem Jahr dann so auf plus minus null zu sein. Das ist die sogenannte Anlaufphase, ja, für unsere Hörer und Zuschauer, die man natürlich überstehen muss. Ja, oft sind die Ideen nämlich toll, aber man muss halt dahin kommen, dass man das eben, wenn man von null anfängt, etabliert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich würde mal sagen, so im dritten Jahr, Anfang des dritten Jahres war ich so, dass ich sage, das lohnt sich und ich mache es jetzt gerne weiter.
Ja, und dann, wie ging es weiter? Was kam dann für Entwicklungsschritte beziehungsweise vielleicht auch Herausforderungen?
Herausforderungen? Naja, Herausforderungen gibt es eigentlich quasi jährlich, spätestens mit der Steuererklärung denkt man immer, und warum sagt denn das keiner vorher? Ne? Also ich meine, klar, jeder hat dann irgendwie einen Steuerberater oder einen Buchhalter, so ich natürlich auch, aber es ist trotzdem immer wieder eine Überraschung mit Zahlen. Also du musst immer wieder, also zumindest ging es mir so und ich kenne auch viele andere Selbstständige, die dann manchmal so am Jahresende sagen, so, hä, wann soll ich denn das umgesetzt oder wann soll ich denn das eingenommen haben oder so. Ja, das muss man sich immer wieder klar machen, dass das Finanzamt da meistens ganz anders rechnet als man selbst. Was auch ein Argument ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass eben alle Zahlen, die du da kriegst, auch immer vor der Steuer und vor der Krankenkasse sind. Das heißt, du musst dann immer wieder sozusagen dir einen Puffer draufrechnen. Das musste ich auch erst lernen, dass das so ist.
Ich auch, ja. Obwohl man das weiß. Ja, man weiß das, aber man sagt, ja, okay, am Anfang geht das ja nicht. Und dann ist man so drinne in dieser Mühle, ne?
Ja, genau. Also es gab jetzt einige Sachen, die mich schon auch überrascht haben. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Also Corona war ein Thema. Ein Thema. Ich glaube, für alle Selbstständigen war das echt sehr, sehr anstrengend, weil einfach auch nicht klar war, wie geht es weiter. Ne? Also so, geht es überhaupt weiter? Was kommt als nächstes? Ja? Oder kriegst du eine Hilfe? Willst du die Hilfe? Was bedeutet das am Ende? Also so, es war ja wirklich viele Fragen, die auch nicht wirklich beantwortet wurden. Das war ja alles sehr unklar und unsicher. Und
Ja, wie war das? Musstest du Miete zahlen? Also man muss ja ganz klar sagen, Handel und Gastro hat es ja mit am schwersten getroffen oder die Veranstaltungsbereiche. Aber die Kosten liefen ja bei vielen weiter. Es war ja jetzt nicht so, dass alle Vermieter gesagt haben, ja, wir stornieren das jetzt. Wie war es bei dir?
Nee, also mein Vermieter war tatsächlich auch absolut nicht gewillt, sich da irgendwie zu engagieren oder wenigstens teilweise irgendwie das mitzutragen. Also man hätte da was beantragen können, aber dann hätte man nachweisen müssen, dass man bei der Soforthilfe nichts bekommt. Mhm. Also die Soforthilfe war sozusagen für den Vermieter, man hat es 1:1 weitergereicht im Grunde, ja. Die Soforthilfe war ja nachweislich nur für die Fixkosten des Geschäfts, kam aber auch erst sehr spät rüber, dass das eben so ist, ne, dass man die Fixkosten des Geschäfts damit tragen soll. Man selber sollte da quasi nicht von leben dürfen sollen. Mhm. Also weiß nicht, wie du es in Erinnerung hast, es war ja wirklich auch so was, was so ein bisschen wie so ein Schnellschuss war und keiner wusste so genau, wie das gemeint ist. Und am Ende, ja, kam dann eben raus, okay, es sollten nur die Geschäftskosten getragen werden, damit was von du da ist quasi dein Problem. Oder aber, was natürlich auch eine Farce ist, du hättest dann eben Sozialhilfe beantragen sollen.
Ja, genau. Und ich weiß auch von einigen, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. Es gibt einige, die sagen, hey, wir konnten damit super durchkommen. Und dann gibt es aber auch viele, die gesagt haben, also haben sie es nicht gekriegt oder sie haben es super spät gekriegt oder es wurde dann wieder irgendwie verrechnet oder. Also das heißt, die Schwierigkeit war ja in dem Moment, dass du ja von außen die das Reglement hattest, du darfst nicht aufmachen. So, du darfst ja gar nicht. Ja. Du hast aber, du warst da schon auch pfiffiges Kerlchen. Du hast dann folgende Variante genutzt.
Beim zweiten Lockdown dann, ja. Beim ersten Lockdown war ich noch ganz brav. Es war ja auch in den Schulen, ging ja gar nichts. Meine Tochter war da in der zweiten Klasse zu der Zeit und es blieb mir nichts anderes übrig. Mein Mann, der konnte voll arbeiten gehen, hat das dann auch gemacht, weil der Handwerker ist. Mhm. Und ich blieb dann zu Hause und kümmerte mich um einen Dreijährigen und ein Kind, was in die zweite Klasse hätte gehen sollen und musste das beschulen. Und da gab es ja jetzt auch keine, ja, das wurde so erwartet und es wurde so gemacht und es wurde eine Frage gestellt und es wusste ja keiner nicht genau was. Ne? Und beim zweiten Lockdown dann, der sich dann auch zog, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, das war für mich echt so wie so ein Horror, wo man immer wieder so aufs Neue und jetzt müssen wir noch 4 Wochen und dann müssen wir noch 2 Wochen und dann wieder dann vielleicht bis Ostern und dann, ja, das ging die ganze Zeit so und irgendwann dachte ich, es kann nicht sein, dass die mir jetzt hier versuchen, das Geschäft kaputt zu machen, also so fühlt sich das für mich an, ja, so wie so ein strukturzerstörender Plan, so. Dieses, wir machen jetzt alles Mögliche, um das so lange wie möglich hinauszuzögern und Schulen und Kindergärten waren offen oder zumindest zum Teil offen bei uns. Ich weiß, das war ja auch von Bundesland zu Bundesland anders. Stimmt, Und Geschäfte sollten eben geschlossen bleiben. Und so war es bei mir dann auch. Also sie haben im Grunde von mir verlangt, dass ich zulasse auf unbestimmte Zeit, ohne Ansage, wie lange das weitergehen soll. Und da dachte ich mir, nee, also das geht nicht, wenn ich das so weitermache. Man hätte wohl irgendwie noch eine Hilfe beantragen können, aber nur sehr kompliziert mit einem Steuerberater und den ich nicht hatte. Ich habe einen Buchhalter, der hätte das nicht machen dürfen, zum Beispiel. Hätte ich mir für irgendwo einen Steuerberater suchen müssen, der das dann macht und wo ich dann auch nicht wusste.
Ja, alle dann auch überlastet waren, genau durch diese Geschichte.
Genau. Ja, genau. Die hatten alle so den Hals voll damit und dann dachte ich mir, nee, also so, es muss jetzt irgendwie anders gehen und dachte mir, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen und dann dachte ich so, okay, ich meine, ich biete ja schon Schokoladen an. Mhm. Offiziell ist es ein Nahrungsmittel. Nahrungsmittelgeschäfte dürfen offen sein. Jetzt möchte ich doch mal rausfinden, wie viel Prozent Nahrungsmittel man anbieten muss oder was für Nahrungsmittel das sein müssen, damit man sozusagen als systemrelevantes Geschäft öffnen oder offen lassen darf. Und dann habe ich versucht, es bei der HIAK rauszufinden. Das war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, du bist auch bei der IHK gemeldet gewesen,
ja,
ne?
Ja.
Also hattest du je Kontakt mit denen? Immer wenn ich versuche, mit denen irgendwie was auseinanderzuklamüsern, ist also eine Hilfe ist was anderes, sagen wir es mal so.
Ich habe sie gar nicht genutzt. Also das war wirklich nur zum Businessplan. Ansonsten ist man ja zwangsweise drinne gewesen, ja, und ich habe das gar nicht genutzt, ja.
Naja, ich war der Meinung, okay, ich frage jetzt mal nach, einfach um herauszufinden, was so die Rahmenbedingungen sind für solche Geschäfte.
Ja.
Die wussten es selber nicht. Ich habe nur die Bitte oder die Ansage bekommen, ich solle doch die Füße stillhalten und es wäre doch bald vorbei und ich würde das doch finanziell auch noch packen. Und ich dachte, woher wisst denn ihr, was ich finanziell packe? Ja, das ist so. Also wie gesagt, es war überhaupt keine Hilfe. Und dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Es hat mich auch so genervt, diese Reglementierung und dieses gefühlt jede Woche neue Regeln. Und dachte, ich lasse es jetzt drauf ankommen. Ich nehme jetzt einfach Obst und Gemüse mit rein und habe bei meinem Delikatessenhändler, der mich mit Schokoladen beliefert, dann auch noch andere schöne Sachen, also so eingemachtes Zeug, so Paprika und Tomaten eingelegt in Öl und sowas habe ich noch mit reingenommen. Ja, Antipasti, ja, so. Und Salz, Gewürze, sowas halt. Ich habe noch jemanden gefunden, die habe ich auch nach wie vor im Sortiment, die macht ganz tolle Handgeschöpfe. Seifen. Das sind alles eher so Sachen, wo ich sage, okay, so vom Charakter eher ein Geschenk, aber trotzdem laufen sie unter Dinge, die man täglich benutzen kann. Mhm. Ergo sind das Sachen, die ich eben so dann auch als systemrelevantes Geschäft verkaufen darf. Und ja, es war eben so ein kleines Schlupfloch.
Und bist aber ja durchgekommen, oder?
Ja, zumindest hat mich nie in der Zeit einer kontrolliert.
Und hast du das jetzt noch beibehalten, so ein paar von den Sachen?
Ja.
Kam das gut an?
Einiges mit drin, genauso die Gewürze und die Tees. Genau, Tee hatte ich dann auch noch mit reingenommen. Einfach auch so ein bisschen, so Bio-Tees, die so ein bisschen spezieller sind. Jetzt nicht so das, was man in jedem Geschäft findet. Und also lose Tees. Und was habe ich noch? Gewürze habe ich noch mit drin. Ja, also was nicht so gut gegangen ist, waren jetzt so diese Antipasti-Sachen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht so der Burner war, aber ja, muss man eben ausprobieren. Ne?
Ja, ja. Also Thema Ausprobieren, verschiedene Dinge. Das war auch bei uns so. Es gab manchmal Sachen, da haben wir gedacht, die werden so super gehen und die Dinge liegen. Und dann hast du noch so scherzmäßig irgendwas drin und das ging weg wie warme Semmeln. Also wir kommen nicht dran vorbei, auch Dinge immer auszuprobieren. Was natürlich bedeutet, wir investieren was, kaufen es vorher und werden es nicht los. Also ist schon wieder so ein Teil so...
Ne? Ja, das ist aber Alltag. Das muss man im Kopf immer ein bisschen mit einplanen. Klar ist es dann nervig oder blöd, wenn man es dann nicht los wird. Oder ja, ich sag mal, das darf man dann als Erfahrung verbuchen. Genau. Man muss das in einem guten Prozentsatz machen, aber man darf es nicht übertreiben.
Du hast auch gesagt, du hast deine Kunden ein Stück weit erzogen. Also wir hatten dann auch den Punkt, wo wir überlegt haben, wie kann man das jetzt effizient gestalten? Ja, ich kann mich erinnern, dass wir auch diesen Punkt hatten, dass du mehr Umsatz hattest, aber am Ende weniger hängen blieb, als zu den Zeiten, wo du weniger Umsatz hattest, dafür weniger Zeit investieren musstest und dann das klar, also ich sag mal, am Ende unterm Strich mehr rauskam.
Ja, na, das war tatsächlich, glaube ich, vor Corona noch, ne?
Ja, ich glaube, relativ kurz vor Corona, ja.
Genau. Und das war für mich tatsächlich ein Problem, weil du als Handwerker natürlich nur ein gewisses Pensum schaffen kannst, ne? Es gibt einfach so einen Punkt, zu dem kannst du arbeiten mit deinen Händen, mit deiner Händenarbeit. Und wenn du da nicht drüber gehst, dann machst du eben einen gewissen Umsatz, der dazu führt, dass du sehr viel Steuern zahlst. Das ist ja ein sehr hohen Steuersatz hast. Da gibt es so irgendwie so etappenweise so
Tabellen. Ebenen, ja. So. Sprünge, es gibt dann auch so Sprünge je nach Umsatz, ne?
Ja. Genau. Und dann zahlst du relativ viel Steuern, entsprechend natürlich dann auch an deinen Umsatz angepasst, an dein Einkommen angepasst, die Krankenkassen. Und das kann sich ziemlich hochdrehen, ohne dass am Ende, wenn du dann alles bezahlt hast, wirklich was übrig bleibt. Und da haben wir dann auch hin und her überlegt, ich kann mich noch erinnern, dass wir da zweimal, dreimal telefoniert haben, auf was für einen Umsatz ich zurückdrehen muss. Also es gäbe dann nur zwei Möglichkeiten, wenn du an so einem Punkt kommst, entweder du expandierst Du versuchst noch einen Laden anzumieten oder noch zwei Läden oder überhaupt größer zu werden und musst dann Leute einstellen und machst eben die ganze Sache groß. Ne? Das ist die Frage, ob man das will. Oder du gehst eben zurück und machst weniger. Also du hast Zeit für dich, du hast weniger Umsatz, aber schlussendlich das Gleiche oder vielleicht sogar mehr raus. Also das schwankt immer wieder, aber am Ende war das im Grunde die Lösung für mich, dass ich gesagt habe, nee, ich tue mir das jetzt nicht an, ich arbeite jetzt noch mehr oder versuche noch Leute einzustellen, die mehr für mich arbeiten. Ja, es ist ja immer so ein Rattenschwanz, dann brauchst du ein Lohnsteuerbüro, dann brauchst du einen Anwalt und. Ne? Du brauchst ja dann ständig wieder irgendwelche neuen Dinge, die mit solchen Expansionen dann zusammenhängen. Und das muss man wollen.
Ja, zumal du ja auch zwei kleine Kinder hast. Ne? Also das ist natürlich dann schon auch für uns Frauen relevanter, dieses Thema Familie. Ne? Also dann noch mehr arbeiten, um am Ende weniger zu Hause zu sein, ist oft auch nicht super schön auf Dauer. Ja, das ist ja das nicht nur kurz.
Dazu. Genau, ich habe ja dann vor 6 Jahren noch mein Kind bekommen, da kam mit der Arthur. Und also ich hatte mit Ronja den großen Luxus, 2 Jahre zu Hause bleiben zu können. Und das war auch gut und schön so. Aber den Luxus konnte ich mir dann ein zweites Mal nicht leisten. Da war ich ein Vierteljahr zu Hause. Und die Elternzeit hatte mein Mann übernommen. Und das war wunderbar. Ich bereue das nicht. Aber man hat natürlich schon irgendwie auch einen Unterschied gemerkt. Das ist eben nicht das Gleiche. Ne?
Von der Zeit her. Und wie, also zu viele Gedanken auf einmal, Moment, lass mich sortieren. Was sind jetzt so, ich sag mal, deine Hauptumsatzträger?
Schnittblumen hauptsächlich und Schokolade.
Also aber, im Grunde, wenn ich angefangen habe. Laufkunden, machen wir es mal so, oder Auftragsware?
Nein. Also ich habe meine festen Stammkunden, also wirklich Leute, die zu mir kommen, weil sie wissen, die Blumen oder die Schokoladen oder beides, was ich anbiete, ist das, was sie wollen, das, was sie möchten, worauf sie sich verlassen können, dass das in der Qualität und Menge immer da ist. Mhm. Genau, und ich versuche auch meine Kunden dazu zu erziehen, zu bestellen, was nicht immer so leicht ist. Aber es läuft. Also es ist nicht nach wie vor, es ist nicht so einfach, den Menschen begreiflich zu machen. Das ist vielleicht auch einfach in unserem Kulturkreis so oder in unserer Gesellschaft so, dass man immer glaubt, es müsste immer alles da sein, was man sich wünscht. Das ist einfach auch so ein Supermarkt-Ding, glaube ich, dass eben immer von allem viel zu viel da ist. Das kann man natürlich in einem kleinen Geschäft nicht immer so bringen. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich meine festen Kunden, die auch wissen, wenn alle ist es alle. Also da ist dann keiner böse oder so, sondern dann spricht man drüber oder dann stellt man es für den nächsten Tag. Oder ja. Also da gibt es dann schon die Möglichkeiten, dass man sich da mit den Kunden gut arrangiert, weil man sich kennt.
Und wie war das, Hochzeiten und dergleichen?
Hochzeiten natürlich auch, ja. Das war vor Corona, also 2019 war so für mich das hochzeitsstärkste Jahr, was toll war, aber was auch unglaublich viel Arbeit war. Also ich habe den Sommer hauptsächlich auf fremder Leuten Hochzeiten verbracht, glaube ich, so gefühlt. Nach Corona oder während Corona natürlich völlig eingebrochen ist. Nach Corona hat sich es auch ziemlich verändert, was viele Gründe hatte. Also ich habe da auch mit anderen Dienstleistern, die in der Hochzeitsbranche arbeiten, geredet und vieles liegt halt hauptsächlich daran, dass alles sehr viel teurer geworden ist. Also nicht nur so die Kleinigkeiten, sondern wirklich alles. Beginnend mit der Location, dann war eben ganz viel durch Corona nach hinten verschoben, sodass viele Hochzeiten einfach nicht stattgefunden haben oder versetzt stattgefunden haben, sodass ich dieses Jahr das erste Mal merke, okay, jetzt geht es wieder in die Richtung, wie man es vor Corona kannte. Also es ist natürlich so peu à peu, aber es läuft wieder so langsam, ja.
Und magst du uns nochmal so auf den neuesten Stand bringen, wie jetzt deine Öffnungszeiten aussehen? Also du hast jetzt ja nicht mehr 6 Tage, 10 bis 18.
Nee, um Gottes Willen. Nein, also ich glaube, nachdem wir zusammen philosophiert haben, wie wir dieses Problem angehen können, reduziert und habe einen Tag zugemacht. Und ich glaube, damals hatte ich auch noch eine Angestellte, die dann noch einen halben Tag übernommen hat.
Ja, genau.
Ne? Und das haben wir dann komplett quasi runtergedreht auf, ich glaube, Angestellte hatte ich dann gar nicht mehr. Das hatte sich dann auch so erledigt von ihrer Seite aus. Die ist dann nach eine andere Stadt gezogen. Und dann habe ich es komplett runtergedreht und habe gesagt, okay, ich mache jetzt am Montag einen halben Tag auf, um meine festen Stammkunden, die Friseure und Arztpraxen zu beliefern. Und habe Dienstag, Mittwoch zu und Donnerstag, Freitag normal, also von 10 bis 18 Uhr. Genau. Und dann am Samstag den halben Tag, den ich sowieso immer offen hatte, dann wieder.
Und wie ist das?
Es war anfänglich schwierig, also den Leuten das begreiflich zu machen, warum man das noch macht. Mhm. Viele waren so, okay, können Sie sich das leisten? Und weil ich so dachte, ja, also eigentlich kann ich mir das eher leisten, als die ganze Woche aufzumachen.
Das klingt so absurd, ne? Also das versteht man als Kunde nicht, ja.
Nee, tatsächlich nicht. Es war natürlich auch für einige ein bisschen, ja, ungewohnt im Sinne von, oh Gott, jetzt stehe ich vor einem geschlossenen Laden. Die hatte doch aber hier vor kurzem, in Anführungsstrichen, es war natürlich nicht vor kurzem, aber wenn die nur alle Vierteljahr kommen, ist das für vor kurzem. Hatten die doch noch offen. Und ja, ich predige dann immer, ja, bei Google und auf meiner Website und in den sozialen Medien sind immer die Öffnungszeiten aktuell gehalten und da kann man jederzeit gucken. Und das hat so, ich sag mal, ein halbes Jahr gebraucht, bis auch der Letzte kapiert hat, dass ich dienstags und mittwochs nicht da bin. Und jetzt läuft's, sag ich mal.
Ja, wie ist es dann jetzt so? Hast du das Gefühl, du bist an einem Punkt, wo das genauso optimal zusammenläuft? Oder gibt es noch Dinge, die du angehen möchtest? Wie ist denn das
jetzt? Ja, ich sag mal, wie du schon sagtest, ne, wenn man ein Gleichgewicht hat, dann ist das immer nur eine kurze Zeit, bis wieder irgendwas gestört ist. ich verlasse mich nicht drauf, dass das jetzt der optimale Zustand ist. Ich habe auch aufgrund der Tatsache, um einfach mal ein bisschen, ich sag mal, was anderes zu machen, weil es natürlich auch etwas ist, was Selbstständige antreibt, ist eben auch die Veränderung. Mhm. Ich habe eine Freundin, die ist Schulleiterin und die hat mich gefragt, ob ich den Schulgarten übernehmen möchte und bei der arbeite ich jetzt einmal in der Woche, also den Mittwoch, wo ich jetzt nicht in der Schule bin, im Laden bin, bin ich in der Schule bei ihr und mache dort den Schulgarten und arbeite noch mit den Kindern in einer Werkstatt zusammen und cool. Ja, das ist etwas, was ich sehr gerne mache und wo ich auch so dachte, okay, es ist immer gut, wenn man auch nochmal den Fuß in der Tür hat, bei was anderem. Ja, ist jetzt nicht so unabhängig vom Laden, von irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen ist. Und ja, du weißt ja nicht, was kommt. Ne? Also so etwas, was man gerne macht und wo man denkt, okay, das ist vielleicht wie so eine halbwegs sichere Nummer. Genau. Und das ist eine Sache, wo ich denke, ja, wer weiß, vielleicht ist das ausbaufähig. Mal gucken, was da kommt. Und klar, ich denke regelmäßig darüber nach, wie kann man was verändern, wie kann man es, optimieren, klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber einfach so gestalten, dass für mich das wirtschaftlich bleibt und trotzdem der Spaß vorhanden ist und man nicht sich auch so abhängig macht von anderen Menschen, von anderen Dingen. Also so, was mir manchmal ein bisschen vorkommt wie so ein Klotz am Bein, ist zum Beispiel auch so diese Abhängigkeit von der Mietfläche. Ich habe schon überlegt, ob man mal so eine freie Werkstatt macht. Ich habe in der Zeit jetzt, haben wir ein Haus gekauft und da ist relativ viel Platz. Also wir hätten auch eine Scheune und eine große Garage und ja, es ist eben Fläche, die man irgendwie ausbauen könnte. Und klar überlegt man sich, wie geht es weiter? Kann man da vielleicht was mitmachen, wo man ein bisschen unabhängiger von allen möglichen ist, von Vermietern, von Versorgern, Stromversorgern, Energieversorgern und so weiter. Na, und da überlegt man sich schon, ob man da irgendwie was draus machen kann. Das macht man nicht jetzt, das macht man nicht sofort.
Das ist ein Prozess.
Also, ja, na klar, das ist Fortlaufen. Vielleicht auch immer wieder mal abhängig von solchen Umständen, die man nicht beeinflussen kann. Siehe Corona, ne? Da mussten ja viele sehr kreativ werden und das auch schnell, ne? Dass man da nicht irgendwie in der Luft hängt. Und ja, das bleibt nicht aus, dass man sich da Gedanken macht.
Immer wieder neu erfinden, auf jeden Fall.
Na klar, ja. Klar.
Und wie ist denn dein Fazit? Bist du glücklich mit dem, was du jetzt auf die Beine gestellt hast in den 10 Jahren oder bereust du das?
Nee, also ich bereue es auf keinen Fall. Ich habe mir bewiesen und eigentlich auch allen anderen, und da gab es viele von, die gesagt haben, oh, bist du sicher mit Blumen und ist so eine unsichere Kiste, bla bla, was man halt immer so hört, vor allen Dingen als Frau, ne? Ich habe bewiesen, dass ich es kann und dass ich das auch wirtschaftlich halten kann und dass ich habe eine Zeit lang wirklich auch die Familie ernährt damit. Also es hat sich jetzt ein bisschen ausgeglichen zwischen meinem Mann und mir, was jetzt so das Einkommen betrifft, eben auch wegen der Sache, dass wir gesagt haben, ich arbeite jetzt nicht mehr so viel. Aber eine Zeit lang habe ich eben den Löwenanteil gemacht und das war auch okay, sowohl für meinen Mann als auch für mich. Und das war schon ein schönes Gefühl oder es ist nach wie vor ein schönes Gefühl zu wissen, man kann das, man kann sich selbst versorgen und man kann sich da durchkämpfen und das ist alles wunderbar so. Aber ich weiß auch immer, dass das kein Dauerzustand ist. Ne?
Dass wieder Herausforderungen kommen. Ja,
auf jeden Fall.
Und was würdest du denn jemandem raten? Entschuldigung.
Ja, ich finde, da ist es eben wichtig, diese Anpassungsfähigkeit in Anführungsstrichen und diese Veränderlichkeit zu pflegen. Also einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Manchmal kommen Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, die musst du nicht gut finden, aber du musst dich auf jeden Fall darauf einstellen können und sagen können, okay, jetzt muss ich irgendwas anders machen, damit es trotzdem noch für alle gut ist.
Damit hast du eigentlich die Frage beantwortet, die ich dir gerade stellen wollte, nämlich was du jemandem an die Hand geben würdest, der jetzt mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, zum Beispiel eben mit einem Laden oder im Handwerk oder Dienstleistung, was auch immer. Und das kann ich nur unterstreichen. Ne? Wir müssen flexibel bleiben. Da gibt es nicht dieses Level, was dann so stabil bleibt. Dafür sind wir auch zu sehr den äußeren Umständen ausgesetzt.
Also was mir sehr im Kopf geblieben ist, also ich habe ja tatsächlich nicht so viel mich auf meine Selbstständigkeit vorbereitet, wie ich es hätte machen können, wenn ich mich so umgucke, gibt es da sehr viele Kurse und Sachen von irgendwelchen Menschen, die denken, dass sie anderen, die sich selbstständig machen wollen, was beibringen können, was ja auch in Ordnung ist, das sollen die auch alle so machen. Ich war da immer sehr eigen und habe einfach gedacht, oh, ich kriege das schön hin. Mhm. Aber ein Freund von mir, der hat mich zu so einem Kurs für Leute, die sich selbstständig machen wollen, von der Handwerkkammer, glaube ich, war das damals, mitgeschleppt. Und der hat mir tatsächlich jetzt nicht so viel Neues gebracht, aber einer war dabei, ich glaube, das war der Dozent für Wirtschaft. Der hat das mal sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, du musst die Leute nicht dazu bekommen, dass sie deine Sachen gut finden. Du musst mit deiner Begeisterung andere anstecken. Und das fand ich toll, weil genau das ist es. Also wenn du was hast, wofür du brennst, was du toll findest, was du gut kannst, also das sollte auch wichtig sein, finde ich, dass es nicht einfach nur ist, wofür du dich begeistern kannst, sondern auch, was du beherrschst, dann musst du oder solltest du es so weit bringen, dass du andere Leute davon begeistern kannst, dafür begeistern kannst, und dann ist der Rest nur noch Mathe.
Sozusagen. Mensch, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich will dir jetzt auch gar nicht weiter den Abend jetzt noch stehlen, denn das ist ja natürlich auch mal das Thema, dass man dann eingebunden ist. Und ich habe mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich glaube, dass das für viele, viele, viele sehr interessant ist, da mal reinzuhören, also wie es jemandem wirklich geht, der es alles schon gemacht hat. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, meine liebe Anne.
Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Es war selbst für mich wieder was Neues dann teilweise dabei, wenn man dann sich unterhält. Und auch das ist ja so wichtig, dass man trotzdem eben auch immer Kontakte hat zu anderen und nicht nur in seinem eigenen Süppchen schwimmt. Und es war mir ein Vergnügen. Ich bin mir sicher, du wirst einige inspiriert haben. Wir verlinken die Kakaoblüte natürlich nochmal in den Shownotes.
Ja,
und wunderbar. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Ich bin sicher, da kommen noch ganz andere Dinge. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über deine Malkurse gesprochen, die ja auch im Raum standen. Ja. Also es gibt ja so viele Sachen, die wunderbar passen. Da kommst du nochmal.
Ja, gerne.
Das machen wir dann später nochmal. Ich freue mich total auf alles, was da kommt und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, schön, dass du dabei warst.
Bis zum nächsten Mal, mach es gut.
Und wenn du auch gerne mit deiner Herzensidee starten möchtest, aber Hilfe brauchst, dann buch dir ein kurzes Orientierungsgespräch mit mir. Gemeinsam schauen wir uns an, was deine aktuellen Herausforderungen sind und was der nächste Schritt für dich wäre. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder in der Infobox. Ich freue mich auf dich.